Willkommen bei Naschgefühl, dem Podcast über Ernährung und Psyche. Aus der Praxis, ganz nah für dich. Jenny und Luzi, zwei Ernährungstherapeutinnen im Gespräch.
Hallo Jenny!
Hi Luzi, wie geht's dir?
Bisschen aufgeregt vor unserer neuen Folge. Was hast du heute Morgen gefrühstückt, wollte ich dich fragen.
Boah, ich war total im Zeitstress. Ich hatte jetzt ein Toastie mit vegetarischer Mortadella und Gurke.
Vollkorn-Toastie oder Normal-Toastie?
Ein Dinkel, weil ich ja kein Vollkorn, kein Weizen vertrage.
Stimmt. Ja. Darüber sprechen wir auch noch in einer anderen Folge zum Thema Reizdarm.
Was hattest du so zum Frühstück?
Was hatte ich? Ganz häufig in der Woche bereite ich das Frühstück für mich und meine Tochter schon vor. Und deswegen gibt's immer Haferbrei mit Banane und Haselnussmus.
Oh, lecker.
Mega lecker. Mhm. Es sieht teilweise wirklich nicht lecker aus, aber es schmeckt göttlich. Vor allem mit Haselnussmus. Ja, kann ich am Abend vorher vorbereiten. Dann wird's einmal kurz aufgekocht.
Perfekt.
Weil meine Tochter einfach direkt mega Hunger hat, wenn sie aufwacht. Und dann ist es innerhalb von 2 Minuten fertig.
Kann man von lernen.
Ja, in der heutigen Folge wollte ich dich zum Thema Übergewicht einmal ein bisschen interviewen, weil das machst du ja vorrangig in unserer Praxis. Und ich wollte dich immer schon einmal fragen, wie du es eigentlich schaffst, die PatientInnen so zu motivieren, dass sie teilweise über Jahre, ich glaube, du hast schon eine, die kommt 5 Jahre zu dir.
Drei,
okay. Aber dass du es immer wieder schaffst, dass die PatientInnen am Ball bleiben.
Mhm.
Wie machst du das?
Gute Frage. Also, was glaube ich, das A und O ist, ist, dass Fehler nicht schlimm sind und Probleme nichts Schlimmes sind. Also, viele Patienten kommen her und haben das Gefühl, sie sind einem Erwartungsdruck ausgesetzt, dass ich jetzt sage, bitte frühstücke doch jeden Morgen XY und jetzt müssen die das für den Rest des Lebens machen. Und wenn dann mal ein Fehler passiert, wenn es dann doch mal alte Pizza zum Frühstück gab nach dem Geburtstag.
Lecker.
Ja, also viele Menschen denken ja, das wäre etwas Dramatisches. Und dass ich da jetzt sitze als Expertin und würde dann sagen, ja, wie können Sie denn nur? Das würde ich ja niemals tun. Und ich glaube, die Offenheit und Ehrlichkeit, die ich gebe, aber die ich auch vom Gegenüber erwarte. Mhm. Also ich erwarte, dass man, auch wenn es gerade vielleicht mal die ganze Zeit, zwischen der wir uns nicht gesehen haben, lief es vielleicht total schlecht. Das kommt vor, das ist das Leben. Da gibt es Fälle mit Todesfällen, es gibt Fälle von Trennungen oder einfach nur die Arbeit, die total schwer war.
Mhm.
Und dann kommt man mit seinen Zielen, mit denen man nach Hause gegangen ist, kommt man jetzt 4 Wochen später wieder zu mir. Und da kommt diese riesengroße Angst zu sagen, hey, ich habe nichts umgesetzt und ich sitze jetzt hier mit all meinen Problemen und ich bin kurz vorm Aufgeben. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass ich das von Anfang an kommuniziere, dass das vorkommen darf, dass es okay ist und die dann wieder kommen. Und wenn jetzt diese Patienten sagen würden, okay, ich habe meine Ziele nicht erfüllt, dann sage ich den Termin ab.
Mm.
Dann bringt's ja gar nichts. Also wo bleiben wir denn dann, wenn wir Probleme nicht besprechen können? Wenn die nicht von einer außenstehenden Person einmal hören, war das jetzt in Ordnung, wie es ist? Kann ich irgendwas Positives vielleicht daraus ziehen?
Mm.
Was habe ich vielleicht anders gemacht, als ich das jetzt ohne die Ernährungstherapie damals getan hätte? Vielleicht habe ich normalerweise zugenommen in dem Zeitraum und jetzt habe ich nur mein Gewicht gehalten.
Mhm.
Also überhaupt mal von außen in der eigenen Dramatisierung einmal das von außen gespiegelt zu bekommen. Was lief vielleicht wirklich schlecht? Was kann man das nächste Mal besser machen? Was könnte ich ausprobieren? Und was war vielleicht schon gut an dem, wie ich es gehandelt habe?
Und genau das, was du sagst, die Lebensumstände mal zu betrachten und zu gucken, was lief denn eigentlich schon gut?
Ja.
Das ist ja viel wichtiger. Viele Menschen denken ja, Gewichtsabnahme hat vor allem damit zu tun, was ich esse. Und das Wissen haben wir eigentlich fast alle, was ist gesund, wobei wir beide das Wort gesund ja nicht so gerne verwenden. Was soll ich viel essen und was sollte ich vielleicht lieber weniger essen? Würdest du dem zustimmen?
Also ich glaube, es ist die Mischung aus allem. Was esse ich und wie viel esse ich das? Auf jeden Fall. Es ist auch ein, wie gehe ich mit Stresssituationen um? Was esse ich in emotionalen Situationen? Weil es ja nochmal komplett getrennt wird von dem, was wir jetzt im Alltag tun wollen. Ist ja das, was wir dann wirklich machen. Mhm. Esse ich oft genug? Habe ich viel zu lange Abstände? Esse ich vielleicht nur morgens und dann komme ich um 18 Uhr nach Hause und bin verhungert? Also es ist viel mehr als nur was und wie viel. Es ist auch, wann tut es mir gut zu essen? Mhm. Was esse ich, wenn es mir schlecht geht? Was esse ich, wenn es mir gut geht? Es gibt auch die, es geht mir gut Esser. Mhm. Es ist die große Mischung aus allem. Und wie du selber sagst, das meiste wissen wir. In der Beratung habe ich oft die Situation, dass da aber ganz viele Ernährungsmythen sind, die ich erstmal aufbrechen muss. Mhm. Also ich darf keine Kohlenhydrate essen. Und dann habe ich Patientinnen und Patientinnen da, die den ganzen Tag über versuchen, keine Kohlenhydrate zu essen und das geht dann vielleicht den Tag gut, das geht vielleicht mal zwei Tage gut und dann kommt so ein extremer Essflash, weil dann die Kohlenhydrate rein müssen und dann habe ich da Patienten sitzen, die ernähren sich seit 2 Jahren Low Carb, aber haben mindestens einmal die Woche einen Essanfall. Und auch den überhaupt mal zu thematisieren, dass die sich trauen zu sagen, ja, Frau Hülsmann, ich mache das so und so, aber das klappt 6 von 7 Tagen und den 7. Tag nicht mehr. Und damit verhau ich mir alles. Mhm. Überhaupt die Ehrlichkeit auch da wieder reinzubringen und dann gemeinsam zu schauen, okay, kann ich mich denn trauen, mehr Kohlenhydrate in der Woche zu essen? Habe ich das dann auch noch? Und tada, natürlich nicht. Mhm. Also plötzlich hat die Person keinen Essanfall mehr und nimmt super ab.
Das heißt, du bist kein Fan davon, auch bei Gewichtsabnahme eher Low Carb zu machen?
Jein. Kohlenhydrate zu reduzieren ist schon einer der richtigen Wege. Man kann es natürlich machen, wie man möchte und da bin ich auch sehr offen. Mhm. Also ich mache das so, wie meine Patienten das präferieren. Ich begleite in dem Wunsch, den sie haben. Ich gehe immer in eine kohlenhydratreduzierte Form, was aber nicht heißt, dass keine Kohlenhydrate bei jeder Mahlzeit dabei sein dürften. Mhm. Aber einfach die Menge und natürlich auch die Qualität der Kohlenhydrate, die dabei sind. Da gibt es ein Tellermodell. Kennst du das?
Beschreib mir das doch mal.
Wenn wir uns jetzt den Teller vorstellen, von jeder Mahlzeit ist die Hälfte des Tellers voll mit Obst und Gemüse. Mhm. Und aus der Spalte versuchen wir auch zu denken. Also in der Essensplanung denke ich erstmal daran, welches Obst oder Gemüse möchte ich essen. Mhm. Die meisten denken, ja, will ich heute Brot, Nudeln oder Kartoffeln? Und ich denke, will ich heute Brokkoli, Paprika, Möhre, Spinat?
Oh.
Genau. Also da überhaupt mal das Mindset zu ändern. Ich denke nicht mehr aus meiner Kohlenhydratportion raus, sondern ich denke aus meiner Gemüse- oder Obstportion raus. Dann ist die Hälfte des Tellers schon voll.
Mhm.
Und dann kommt 1/4 Proteinquelle und 1/4 Kohlenhydratquelle. Also nehme ich jetzt mal die Hälfte des Tellers voll mit Spinat, dann nehme ich mir 1/4 des Tellers voll mit Kartoffeln und 1/4 mit einem Spiegelei.
Hört sich lecker an.
Ja.
Und das ist wirklich gut, sich das direkt mal so visuell vorzustellen. Mhm. Und du verwendest da ja auch dann ganz viele Beispiele, die du dem Patienten oder der Patientin zeigst, weil man sich das ja so viel einfacher speichert. Was sind denn deine Erfahrungen nach die Dinge, warum manche PatientInnen bei dir aufhören und warum manche so lange weitermachen?
Es ist ein Vertrauensthema und das ist ja ganz wichtig. Man passt nicht immer zu jedem Menschen. Das ist ganz klar. Ich passe nicht zu jedem. Das ist auch nicht meine Erwartungshaltung. Die Patienten, die aufhören, sind entweder Patienten und Patientinnen, die merken, dass ich vielleicht von meiner Person nicht so ganz das bin, was die sich erwartet haben. Manche wollen einen Drill-Coach haben, der wirklich hier sagt, so, dieser Ernährungsplan, daran hältst du dich jetzt 5 Monate lang und dann hast du 18 Kilo abgenommen. Mhm. Das bin ich nicht. Ich will langfristige Ergebnisse, ich will am Ball bleiben. Ich will, dass man seinen Alltag noch genießen kann, dass man rausgehen darf, dass man auch mal einen Grillabend haben darf. Mhm. Also da bin ich einfach kein Fan von und dementsprechend Patienten und Patientinnen, die das erwarten, sind bei mir einfach an der falschen Stelle.
Ja.
Der zweite Grund ist eigentlich mit der letzte Grund. Nee, nicht der letzte. Der zweite Grund ist das Thema, ich habe vielleicht einen Fehler gemacht oder ich habe ein Problem gehabt und ich habe mich nicht dran gehalten und ich möchte meine Ernährungsberaterin nicht enttäuschen. Das kommt vor. Und der dritte Punkt ist finanziell. Also ganz oft habe ich wirklich E-Mails, wo drin steht, ich habe mich so gut aufgehoben gefühlt bei Ihnen und ich würde es so gerne mit Ihnen machen, aber das ist mir zu teuer und das verstehe ich ja auch zu 100%. Es wird nicht großartig bezuschusst, das heißt, das sind einfach Kosten, die der Patient, die Patientin alleine trägt.
Ja. Und wenn du jetzt aber mal die Ernährungsberatung höher stellen möchtest im Vergleich zu allen anderen Dingen, die ja auch kosten. Also wir nehmen folgendes Beispiel. Eine Frau ist übergewichtig und hat vielleicht in ihrem Leben schon was alles gemacht und wofür Geld ausgegeben, damit sie sich endlich wohlfühlt in ihrer Haut. Wenn wir das jetzt alles vergleichen und vielleicht auch mal die Kosten für eine bariatrische OP mit den Kosten, die wir als Ernährungstherapeutin bekommen würden, vergleichen, dann ist das ja ein Witz.
Allein die Abnehmspritze, die jetzt in aller Munde beziehungsweise in aller Fettpölsterchen ist, die Abnehmspritze kostet um die 500 Euro im Monat. Ja, die ist effektiv, aber die hat auch extreme Nebenwirkungen, beziehungsweise kann sie haben. Und da so viel Geld auszugeben für etwas, was nicht langfristig funktioniert, sobald ich aufhöre zu spritzen, nehme ich wieder zu, das ist bewiesen. Wenn ich nicht meine Ernährung umgestellt habe, wie macht man das? Mit einer Ernährungsberaterin.
Ja, und auch bei der bariatrischen OP, wo wir vielleicht nochmal anders drüber reden, muss man ja eine Ernährungsberatung vorher gemacht haben, damit man sich eben daran anpasst, wie dann die Ernährung nachher sein wird und muss. Das heißt, auch da kommt man nicht darum herum, dass man es mal wirklich einmal professionell angeht. Und du hast da so einen tollen Spruch, den du ganz oft verwendest und sagst, viele PatientInnen, die kommen möchten, denen sage ich, hey, einmal im Monat ist quasi eine Ernährungsberatung so teuer wie gut essen gehen. Und damit fühlst du dich wohl, einmal im Monat zu mir zu kommen und deine Probleme mit mir zu besprechen und nochmal zu schauen, wie gehe ich jetzt damit um, welche Lösungsvorschläge habe ich.
Ja, absolut. Das wird auch gerne in Anspruch genommen. Und wenn man beispielsweise auch guckt, was sind so die Coping-Mechanismen von Menschen, die sich unwohl fühlen in ihrer Haut, das sind dann vielleicht auch immer wieder neue Klamotten, weil man irgendwie sich wohlfühlen will und sich da ausprobiert, was man noch alles irgendwie tragen kann, um irgendwas zu kaschieren, anstelle, dass man direkt daran arbeitet, wie man sich im Körper fühlt ohne Klamotten.
Ja. Was würdest du denn sagen, wie viel Prozent der Ernährungsberatung bei dir geht wirklich ums Thema Essen? Oder welche Faktoren hängen da eigentlich noch alle dran?
Thema Essen würde ich bei 30-40% einschätzen. Also wir reden schon immer wieder drüber, wo langweile ich mich vielleicht mit meinen Mahlzeiten oder was könnte ich stattdessen essen. Das ist auf jeden Fall natürlich Beratungsthema. Viel mehr kommt aber rein, wie gehe ich gerade mit der Gewichtsstagnation um? Wie gehe ich gerade mit den Problemen in meinem Alltag um? Wie ist das Thema Selbstfürsorge? Essen ist immer Selbstfürsorge. Vielleicht kümmere ich mich nicht so gerne um mich selbst. Wenn man hört, ja, ich habe keine Zeit zu kochen, ich habe keine Zeit einzukaufen, wofür nehme ich mir dann die Zeit sonst? Wo geht die für drauf? Was noch? Zwischenmenschliche Interaktionen sind ein großes Thema. Wie sind meine Ärzte mit mir umgegangen oder gehen jetzt auch aktuell mit mir um? Wie gehen Mitmenschen mit mir um? Wo treffe ich auf Probleme im Phantasialand mal auf der Black Mamba zu fahren? Und dann gibt es da spezielle Sitze für übergewichtige Personen. Wie gehe ich damit um, wenn meine Freunde, die dabei sind, nicht übergewichtig sind und ich da alleine sitzen muss? Also all sowas gehört dazu und darf auch einfach Raum einnehmen.
Also ganz viel Psychologie eigentlich am Ende.
Ja.
Und das erleben wir bei ganz vielen Themen, aber vor allem natürlich bei den Essstörungen und Übergewicht vor allem. Bei den anderen geht's ja ganz viel mehr auch noch um konkrete Dinge. Ja, und wie gefällt dir das, auch so viel Psychologie dabei zu haben?
War schon immer mein Wunsch. Also deshalb fand ich die anderen Themen auch ein bisschen weniger attraktiv für mich selber.
Ja.
Jetzt merke ich, dass natürlich die Themen, die weniger fordernd sind, einfach gut dazugehören. Also wenn ich mal einen Patienten habe, dem ich eine Lebensmittelliste mitgebe und dann ist die Beratung vorbei, dann ist das auch mal ganz entspannt. Aber die unterschiedlichen Lebensgeschichten mitzubekommen, wie kommt es dazu, dass derjenige übergewichtig ist oder essgestört ist? Wie geht derjenige im Alltag damit um? Was sind vielleicht die Mauern, die er sich aufgebaut hat, die auch den Erfolg einfach hindern an der Verhaltensänderung? Und das gemeinsam mit dem Patienten aufzubrechen, überhaupt zu finden, zu analysieren, aufzubrechen, immer wieder unterschiedliche Versuche zu wagen und zu starten, immer wieder neu zu motivieren und einfach zu sehen, viele Patienten kommen in der Stunde eher getrübt rein, weil gerade irgendwas war, weshalb es ihnen nicht so gut geht. Und 99% der Fälle gehen wieder super motiviert raus, bedanken sich, sind total happy und werden einfach angenommen, aufgefangen und wie so ein Trampolin einfach wieder hochgeschickt.
Ja.
Und das liebe ich.
Und das ist ja auch so schön, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, dass man merkt, so viele profitieren einfach nur davon, dass du ihnen zuhörst, du gibst ihnen Raum. Du gibst ihnen das Gefühl, ich nehme dich genauso an, wie du hier gerade bist. Du kannst total ehrlich zu mir sein und du kannst einfach mal erzählen. Ne? Und keiner redet dazwischen, sondern nur sie allein zählen in unserer Praxis, in unseren Räumen. Und das ist, glaube ich, so wichtig.
Auch wenn ich mir überlege, wenn ich was vorbereitet habe an Materialien. Ich habe ja meine Stunde immer vorbereitet und dann kommt derjenige und dann kommt derjenige mit einem ganz anderen Thema. Und dann wird das natürlich über Bord geworfen. Und ich mache das, was gerade für den Patienten passend ist. Und wenn wir jetzt noch 10 Minütchen übrig haben, dann bringe ich noch was rein von dem, was ich geplant habe. Aber es wird einfach wirklich komplett individuell angepasst.
Ja. Also was würdest du jetzt abschließend jemandem raten, der schon seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten unglücklich ist mit seinem Körper oder ihrem Körper, und so ein bisschen überlegt, eine Ernährungsberatung vielleicht mal zu machen. Was wären deine Tipps?
Ich glaube, das ist wie bei allen medizinischen Problemen, ob ich jetzt ein Bein gebrochen habe, ob ich eine Depression habe, ich kann das nicht immer alleine schaffen. Und sich das einzugestehen, dass man die Dinge nicht alleine schaffen muss. Weil ja, ich kann alles über Ernährung googeln. Ich könnte jetzt sagen, ja, probieren Sie es mit dem Tellermodell und probieren Sie zu gucken, dass Sie nicht zu lange Zeitabstände haben, um nicht in den Heißhunger zu gelangen. Ich könnte alle Tipps raushauen, aber im Endeffekt geht es in der Umsetzung darum, schaffe ich das alleine oder schaffe ich das nicht? Und wenn ich das Problem schon so lange habe und zu keiner Lösung gekommen bin, dann darf ich mir Hilfe suchen und dann bin ich nicht schwach oder blöd. In Anführungszeichen, sondern wenn ich ein Bein gebrochen habe, dann versuche ich das nicht alleine zu operieren, sondern ich habe Hilfe und die darf ich in Anspruch nehmen.
Ja, und vor allem, wenn wir jetzt gelernt haben, wie viel Psychologie dahinter steckt, dann ist es ja genau das, dass man vielleicht von außen wirklich nochmal ein paar Fragen gestellt bekommen muss, weil man sie alleine noch nicht gefunden hat. Und auch um das emotionale Essen da nochmal dann zu thematisieren. Also genau solche Fragen, die du dann stellst und zusammen mit ihnen angehst, die sind dann vielleicht eben die Lösung.
Ja, das finde ich perfekt, weil die Fragen, die man sich selber nicht stellt, kriegt man gestellt. Das ist genau das Thema. Ja. Das Wissen ist komplett im Patienten da. Aber die richtigen Fragen gestellt zu bekommen, das ist das, was wir machen.
Danke, Jenny, für das Gespräch
heute.
Danke
dir. Wir hoffen, dir hat unsere heutige Folge gefallen und falls du nichts verpassen möchtest, dann folg uns gerne hier oder auf TikTok und Instagram.